Herzlich willkommen zu Sitzplatz bleibt. Da sind wir wieder. Hallo Sammy.
Hallo Nicole, ich freue mich. Hallo da draußen, ihr liebe ZuhörerInnen.
Ich freue mich auch, dass wir wieder eine Folge aufnehmen, denn heute geht es um Leinenführigkeit.
Ja, Leinenführigkeit, ein großes und vielleicht eins der wichtigsten Themen im Zusammenleben überhaupt, weil es sich nach draußen trägt und weil es Leinenpflicht gibt und weil es eine Idee dazu gibt oder auch nicht. Genau, deswegen werden wir uns dem widmen heute sehr ausführlich.
Genau, und ich freue mich natürlich drüber, weil der kleine Jackson gar nicht mehr so klein ist, sondern inzwischen ja auch schon fast 5 Monate alt ist. Und wir uns natürlich jetzt mit dem Thema auch ganz viel auseinandersetzen.
Ja, und das ist ja die klassische Frage, wann fange ich denn mit Leinenführigkeit an? Das haben wir ja auch schon mal miteinander besprochen, ich so eigentlich am ersten Tag, wo er einzieht, aber primär erstmal in den eigenen 4 Wänden, also ich habe an einen Hund noch gar keinen großen Anspruch, wenn ich da in die große weite Welt hinausgehe, die für viele Hunde voller Reize sind, sondern ich schaue mir das ganze Ding erstmal in den eigenen 4 Wänden an, also wie gehen wir denn zu Hause miteinander um, also wer bewegt denn wen wohin und in den Vergleich zu uns Menschen, wir haben alle mit Messer und Gabel essen gelernt. Aber das haben wir in den eigenen 4 Wänden gelernt. Und so Stück für Stück erst den Löffel, dann die Gabel, Sachen klein geschnitten. Und das ist ein Prozess. Und wir waren aber trotzdem zwischendurch und haben gegessen und haben uns auch unter Leute gebracht. Und das vergessen wir beim Hund ganz häufig. Also in den eigenen 4 Wänden den Hund an die Leine zu nehmen, machen gar nicht so viele Menschen, erstaunlicherweise.
Ja, auch ganz viele sind überrascht, wenn mich jemand fragt, wie fängst du denn an? Und ich sage, zu Hause. Ach so, echt? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Genau, ne, also aber in den eigenen 4 Wänden erstmal zu sagen, du Hund, komm doch mal her zu mir, komm nah zu mir. Ich beginne ja gerne aus einer Frontalposition, wo ich den Hund frontal vor mir habe, dass er so viel wie möglich von mir als Mensch sieht. Und dann habe ich die Leine, so eine kleine Hausleine am Geschirr fest und dann nehme ich im Haus auch noch keinen Wechsel vor aufs Halsband, sondern sage erstmal, okay, wie sieht's denn aus, wenn ich mich zu dir hin verlage, dich anspreche, deinen Namen sage und danach so eine kleine Viertelöffnung mache und mich abhocke. Und dann zeigen viele Hunde tatsächlich sofort ein Anschlussverhalten. Also die kriegen die Verlagerung mit, der Blick fokussiert sich, die Muskeln spannen sich an und die gehen so ein kleines Stück mit und der Mensch hockt sich hin, der Hund kommt ganz nah ran und in dem Moment fasse ich ihn an, streichle ihn und ich habe tatsächlich an der Stelle auch Futter in der Tasche. Und verstärkt das erstmal an der Stelle. Also gebe ihm Futter. Im Anlernprozess finde ich das ganz, ganz sinnig. Aus dieser Viertelöffnung lasse ich halt relativ schnell eine kleinere Strecke werden, so dass ich nicht immer ein Viereck, aber zumindest so ein kleines Strecken mache, mich immer wieder abhocke, den Hund ankommen lasse. Weil das Ankommen und das Anschließen haben ja eigentlich die höchste Relevanz. Die brauche ich nicht nur in der Leinenführigkeit, sondern die brauche ich im sozialen Umgang miteinander. Das wollen wir auch beim Rückruf haben. Und im besten Fall soll der Hund sich grundsätzlich bei uns in der Nähe wohlfühlen. Das ist ja das Bild der Leinenführigkeit. Also es ist eine Einschränkung, also der Hund kann nicht überall sofort hin, aber die Leine sollte im besten Fall, also das sollte die Zielsetzung sein, locker und entspannt neben uns als verbindendes Glied dastehen, aber nicht als Halterung. Und das ist aber ein Prozess. Also ein Hund muss auch erstmal die Fähigkeit haben, sich in die Konzentration zu bringen. Und manche Hunde, denen merkt man es wirklich an, die schaffen so 2, 3 Wiederholungen und dann sind die durch. Ja. Ja, und dann brauchen die eine Pause und dann macht man den nächsten Satz mit ein paar Minuten Abstand und merkt aber, dass sich das unglaublich schnell aufbaut. Also die haben eine Verknüpfung und sagen, okay, wenn mein Mensch so aussieht und mich so anspricht, dann folge ich erstmal, ne, und dann gibt es natürlich in der Zusammenkunft Nähe und Sicherheit, was er im besten Fall ja auch schon aus der familiären Struktur kennt. Also das ist erstmal das, wie man es sinnvoll aufbauen kann. Denn die Leinenführigkeit, ich glaube, das vergisst man ganz häufig, ist ja keine innerartlich vorgesehene Herangehensweise. Also sie nehmen sich nicht an der Leine mit, nutzen keine Leine. Es sei denn, man dressiert einen Retriever darauf, dass er den Terrier zurückbringt, indem man so ein kleines Leinenstück dran macht und dann bringt er ihn dann an der Leine wieder zurück.
Das geht.
Ja, das geht. Ja. Also das geht, habe ich auch alles schon gesehen und Das ist so ein Part, das also ist ja innerartlich nicht vorgesehen. Auch wir Menschen führen uns nicht an der Leine. Aber allerdings nehmen wir Menschen Kinder in die Hand. Und das ist auch erstmal begleitend. Ne? Man geht gemeinsam durchs Haus, wenn so die ersten Schritte gehen und so die typischen Bilder. Man geht aus dem Haus raus, man geht bis zur Straße, man hält an. Also eigentlich genauso zu übertragen, wie das mit dem Hund ist. Innerartlich ist es nicht vorgesehen. Also muss ich dem Hund erklären, dass er sich anschließen kann. Auch das ist immer zum Grundverständnis. Innerartlich gibt es zwar keine Leinenführigkeit, aber innerartlich gibt es ein Miteinander bewegen. Also die Gruppe bewegt sich gemeinsam und orientiert sich im besten Fall am Erwachsenenmodell oder an den Erwachsenenmodellen, die in dieser Gruppe leben. Mutter, Vater, ältere Geschwister. Und das sind die Grundvoraussetzungen. Kann ich mich überhaupt an jemanden orientieren? Bleib ich in dieser Gruppe? Will ich weiterhin in dieser Gruppe bleiben? Will ich in der Gruppe verweilen? Und damit hat man eigentlich erstmal die Grundzüge der Leinenführigkeit. Und trotzdem ist es ja schwierig. Ne? Wir haben viele Fronten, an denen man sich vielleicht auch mit dem Hund aufreibt, viele Situationen. Auf der einen Seite wollen wir ja draußen, dass der uns dauerhaft folgt und immer mit uns, im Idealfall mit uns im Kontakt ist, auf Sendung ist. Aber im Häuslichen soll er uns nicht verfolgen, was aber ja auch für den Hund manchmal ganz schön schwer ist. Also ja. An der einen Stelle soll ich, an der anderen Stelle soll ich nicht. Und das beschreiben ja auch ganz viele Menschen. Zu Hause wird er mir immer nachlaufen, den ganzen Tag. Aber draußen, sobald wir draußen sind, ist der mit allen anderen Dingen beschäftigt. Ja, das ist natürlich auch reizvoll. Die Umwelt ist reizvoll. Deswegen sollte ja die Gemeinschaft, in der man lebt, das höchste Gut sein. So dass man draußen zwar explorieren kann, auch sich erfahren darf, aber eben auch weiß um gewisse Rituale. Und das ist so ein Teil des Rituals, dass ich immer wieder auch Menschen an die Hand gebe, erstmal im Häuslichen zu beginnen, zu sagen, okay, immer dann, wenn ich was von dir will, verlagere ich mich zu dir hin. Die Distanz zwischen dir und mir verringert sich. Im Nachgang öffne ich mich so, dass du dich anschließen kannst. Also ich schaffe vertraute Bilder beim Hund und schaffe eben aber auch ein vertrautes Bild bei uns Menschen. Und ich glaube, mit den Übungen bist du ja gestartet auch im Jackson. Ja. Also diese Ansprache aus der Frontalen, eine Viertelöffnung. Und das nimmt er wahrscheinlich gut an.
Super. Also wir sind schon bei einer halben Drehung. Mhm. Das klappt total gut. Mhm. Und wir sind auch schon bei 2-3 Meter Laufen. Mhm. Und das magische Viereck haben wir jetzt auch angefangen im Garten.
Ja, ja.
Also, und ja, es läuft.
Ja, gut.
Ja, also das nimmt er total an.
Mhm. Ja, genau. Und trotzdem ist es ein Prozess. Also auch ein Prozess, der für uns Menschen ja gar nicht so leicht ist. Also wir haben ja schnell so, Mensch, wir müssen doch von A nach B. Also wie gehe ich jetzt in der Leinenführigkeit vor? Und ich finde mal, wenn man das Ritual noch ein Stück weiter denkt, Halsband und Geschirr am Hund dran, dann habe ich, wenn der Hund seine eigenen Sachen machen darf, ist er am Geschirr, also da gebe ich es auch frei. Aber in dem Moment, wo ich eine Verbindlichkeit einfordere, hole ich den dann zu mir ran, switche jetzt von Geschirr auf Halsband, also auch nochmal so dieses Bild der Verbindlichkeit, der noch näheren, weil da im Kopf und im Hals merkt man sehr, sehr früh, wo die Gedanken vom anderen hingehen. Mhm. Da holen sie ja die Dynamik her. Also die Blicke gehen raus, die Nase nimmt etwas wahr, die Ohren nehmen etwas wahr.
Ja.
Und dann entsteht ja die ganze Dynamik, ne, über den vorderen Teil des Kopfes, ne, nach hinten raus, über den Hals, in die Schultern, in die Beine, in die Bewegung. Und das ist ein guter Moment, auch zu sagen, okay, jetzt bündeln wir das Ganze und dann spreche ich dich an, ich nehme dich mit und dann machen wir ein paar Schritte gemeinsam. Dann halten wir wieder gemeinsam an und dann switche ich wieder um von Halsband auf Geschirr und dann gebe ich es wieder frei. Mhm. Und das Ritual lasse ich Stück für Stück länger werden. Und du hast es gerade angesprochen mit dem magischen Viereck. Das ist eigentlich so eine Laufstrecke jeweils so von knapp 4 bis 5 Metern zwischen den einzelnen Pylonen, also wenn man ein Viereck auf dem Boden mit Pylonen hinstellt. Und die Strecke ist für uns Menschen ganz häufig relevant, denn wenn man sich als Mensch beobachtet, verlieren wir uns gedanklich auch ganz häufig auf einer geraden Strecke. Also
ja, total.
Wir starten, wir sind auch noch aufrecht, also unser Blick geht zum Hund und danach öffnet unser Oberkörper, unser Blick dahin, wo wir hingehen wollen. Das kennen Pferdemenschen ganz gut. Der guckt dahin, wo du hin willst und guckt nicht die ganze Zeit runter auf den Boden. Und dennoch stellen wir fest, so nach 3 bis 5 Schritten, dass wir geneigt sind, dass unser Kinn wieder runtergeht und wir auf den Boden schauen.
Ja.
Aus der Perspektive des Hundes kann das aber aussehen wie Kontrolle. Also muss ich mir den Gedanken machen, okay, was kann ich als Mensch erstmal in meiner Haltung verändern? Also wenn ich nach 3 bis 5 Schritten eigentlich schon wieder in mir zusammenfalle, also ist ganz übertrieben, wenn man es aufrecht, man guckt nach vorne, das Kind ist parallel zum Boden, nach wenigen Schritten werden wir ökonomischer, ergonomischer, also das heißt, wir erzeugen weniger Widerstand, wenn wir uns hier nach vorne verlagern, aber es entsteht auch ein Widerspruch für den Hund. Und damit der nicht entsteht, macht es Sinn, genau an dem Eckpunkt eines Vierecks den Hund nochmal anzusprechen, sich hinzuverlagern, zu sagen, hey du, wir biegen hier übrigens ab, ist ähnlich wie beim Blinkersetzen. Und dann bin ich wieder selber aufgerichtet. Also ne, mein Oberkörper geht hoch. Also ich schaffe die vertrauten Bilder für den Hund. Ah, okay, so sieht mein Mensch aus. Wenn der so aussieht, schließe ich mich an, dann bleibe ich im Kontakt. Das kann er gut abspeichern. Gleichzeitig ist es für den Mensch auch durchaus gesund, aufrecht zu gehen und sich nicht immer im Oberkörper fallen zu lassen. Und damit hat der Hund eine Orientierungshilfe. Also er weiß, okay, das ist mein Mensch, der sieht so aus. Wenn der das Ritual so einleitet, bleibt es auch so lange erhalten, bis er es wieder auflöst. Das ist so in der Grundidee. Und gerade in der Anlernphase finde ich es, kann man durchaus, habe ich eben schon gesagt, auch Futter nutzen. Aber ich muss es sinnvoll nutzen. Also das heißt, ich verstärke die Nähe. Ich versuche nicht, den Hund über Futter zu locken. Also nach dem Motto, ich halte dir den Krümel vor die Nase, dass du die ganze Zeit darauf schaust. Sondern ich möchte ja am Ende auch vom Futter wegkommen, weil es innerartlich auch an der Stelle gar nicht vorgesehen ist. Das, was aber vorgesehen ist, ist auch ein Anschlussverhalten, was frühzeitig zu sehen ist. Die Gruppe bewegt sich gemeinsam, die Gruppe kommt wieder an einem Punkt gemeinsam an und dann wird auch erstmal Versorgung betrieben. Also gerade in den ersten 4 bis 6 Wochen passiert das auch innerartlich und das ist ein Effekt, den ich gut nutzen kann. Und dann lasse ich aber das Futter immer weiter ausschleichen. Also das heißt nicht bei jedem Abhocken, bei jedem Ankommen kriegt er dann Futter, dann ist es Streicheln. Deswegen auch immer das synchrone Streicheln und Futtergabe, so dass ich das Futter rausnehmen kann, aber der körperliche Kontakt, die Zusammenkunft, die soziopositive Handlung, die da drin steckt, ist dann der Verstärker, den ich da nutze. Weil die Hand habe ich im Zweifel immer dabei, ob ich immer dran denke, dann auch das Futter mitzunehmen, wage ich bei vielen, also
also ich vergesse es.
Aber die Hand habe ich dabei, also im Normalfall begleitet die Hand einen. Und damit schafft man erstmal Konzentrationsfähigkeiten und man merkt auf einmal, okay, ich kann das Viereck jetzt schon 2-mal gehen, 3-mal gehen, 4-mal gehen, 5-mal gehen hintereinander und dann habe ich auf einmal eine Konzentrationsphase, die weit über 2-3 Minuten ist. Und das ist echt lang. Aber auch wie schwer es uns Menschen fällt, gebündelt zu bleiben, also in der Konzentration. Ist ja auch ein Training für uns. Also nochmal, wir verlangen, dass der Hund sich am Ende auch bei uns anpasst, sich an uns orientiert. Aber er kann sich natürlich auch nur so gut orientieren, wie wir es vorgeben. Und wenn das für den Menschen eine Anstrengung ist, klar und verständlich zu gehen, ein Ritual einzuleiten, weil es lästig wird, dann kann ich auch viele Hunde verstehen, die sagen, naja, aber du behauptest, dass du dich hier auskennst, aber du fragst die ganze Zeit bei mir nach, wie wir uns verhalten. Also sehr ganz viel Kontrolle in Richtung des Hundes, die gut gemeint ist, aber vielleicht für Hunde sehr missverständlich ist.
Ja.
Und dann merkt man das auf einmal und dann hat man so die ersten Begegnungen, das haben wir ja eben im Vorgespräch gesagt, dann hat man mit dem Vierecke gemacht und dann ist man auf einmal mittendrin in der Kieler Woche und merkt auf einmal, dass der Hund orientiert mitgehen kann, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, absolut, genau. Wir haben ja gerade Kieler Woche, wenn wir diese Folge aufzeichnen, also eins der größten Volksfeste Deutschlands, vielleicht auch neben dem Oktoberfest das größte.
Und dem Kölner Karneval.
Oh, um natürlich.
Um das klarzustellen. Also wir haben viele Tage extrem Millionen von Menschen, die nach Köln strömen.
Das stimmt, also das sollte ich mal, ich komme dich mal besuchen zum Karneval.
Ja, komm zum Karneval
vorbei.
Habe ich
noch nicht
gemacht. Aber verkleidet, also du musst ein Kostüm
natürlich
haben. Also Matrosenkostüm geht auch, also du kannst auch gerne die Kieler Woche mit nach Köln bringen.
Also okay, ja, genau. Ja, ich hatte beruflich auf der Kieler Woche zu tun und habe Jackson dann einfach mitgenommen und habe das genutzt, dass dort viele Menschen unterwegs sind, viele Gerüche, viele andere Hunde und er hat das ganz zauberhaft gemeistert, muss ich wirklich sagen.
Cool. Ja, das ist, ne, also wenn ein Hund Vertrauen hat und ein vertrautes Bild hat, also es ist ja schon eine hohe Herausforderung in Richtung des Hundes.
Definitiv, definitiv. Und ich habe auch tatsächlich überlegt, ob das vielleicht zu früh sein könnte, aber ich habe gedacht, wir probieren es jetzt aus und ich hätte es abgebrochen, wenn es nicht funktioniert hätte.
Also das, den Blick muss man haben. Also da wird es ja auch sehr individuell. Also merke ich auf einmal, dass es für meinen Hund zu viel wird und die Verhaltensweisen, die er dann an den Tag legt, sind anders als die, die ich sonst von dem Hund kenne.
Ja.
Dann muss ich sowas natürlich auch unterbrechen, aber ich finde immer, ein Stück Stress darf dabei sein. Also die dürfen Dinge erfahren, die dürfen sich dabei erfahren und wie sich das anfühlt. Aber man muss es immer wieder abgleichen und trotzdem ist es eine hohe Herausforderung. Und deswegen wäre an der Stelle auch aus meiner Sicht immer wieder dieser Moment, ey, er ist da und ich strahle darüber, ich freue mich darüber, aber ich lasse es auch als normal laufen. Also ich würde jetzt nicht immer direkt einen Jubelschrei rauslassen, nur weil er das gut gemacht hat. Mhm. Aber er merkt natürlich an der Haltung von uns, wenn wir lächeln, wenn wir gut drauf sind, dann kriegen die das schon mit. Und es ist auf den ersten Blick eine Kleinigkeit, aber es ist eigentlich das schönste Kompliment, an der Leine zu bleiben. Und das ist auch immer ein Appell von mir. Die Leine hat, glaube ich, so einen schlechten Ruf überall. Mhm. Heute Morgen noch im Park. Wenn du jetzt nicht kommst, kommst du an die Leine.
Ja, und, super.
So, ich habe dann immer direkt so dieses Bild, boah, muss das ein schlimmer Ort sein? Also die Leine muss so ein schlimmer Ort sein. Eigentlich sollte doch ein Leinenstolz entstehen. Man läuft gemeinsam, man orientiert sich, ich gebe dir Halt, ich zeige auch nach außen hin, dass wir verbunden sind. Das hat ja auch was Darstellerisches, ohne dass man darstellen muss. Hm. Es gibt Leinenzwang in der Brut- und Setzzeit, je nach Bundesland, je nach Region, wo sie tatsächlich an der Leine bleiben müssen, außer an Flächen, wo es ausgewiesen ist, wo es Ausnahmen gibt. Und dann ist es doch schön, dass es kein Kampf miteinander ist, sondern ein Tanz miteinander ist. Da hört jemand anders einem zu. Das fliegt nur vielen nicht zu, weil man vielleicht auch da, die Arbeit, haben wir zum Einstieg ja schon gesagt, beginnt eben nicht am großen Stress, am großen Konflikt, an den großen Herausforderungen, die für Hunde ja immens sind. Also es ist, wenn man mit denen rausgeht, es riecht gut, es sieht gut aus, es hört sich toll an, es bereitet Stress, die Geräusche, die kommen, das, was sie visualisieren, können es nicht verarbeiten und haben vielleicht auch nie gelernt, an wen sie sich wenden können, wenn es stressiger wird oder grundsätzlich in Gesprächen. Also Menschen sind ja da sehr, sehr locker, der muss nicht exakt neben mir laufen, der muss auch nicht konzentriert sein. Muss auch nicht, gar kein, ich würde nie jemandem sagen, das ist eine Grundvoraussetzung, um am Alltag teilzunehmen.
Nicht jeder macht es dann ja so, wie er das möchte.
Nee, aber wir Menschen in Konflikten wollen wir dann aber auf einmal, dass er neben uns läuft. Obwohl wir es nie erklärt haben. Also ich fände es schlimm, also wenn ich nichts erkläre, aber in dem Moment erwarte, jetzt muss es aber gut laufen. Das ist ja dieses Essensbeispiel, ne? Also wenn ich meinen Kindern das nicht Stück für Stück erkläre, dann kann ich nicht die Erwartung haben, dass die auf Omas 90. Geburtstag dann ganz artig am Tisch sitzen und mit Messer und Gabel essen können.
Absolut. Wenn
sie das aber gepflegt können, genießt man das ja, dass man von außen auch ein Kompliment dazu bekommt.
Ja.
Und wenn der eigene Hund neben einem bleibt, obwohl draußen reizvolle Sachen sind, und vielleicht sogar, weil er ein saukooperativer Typ ist, sogar bei uns anfragt, wie man sich in dem Stress gerade verhält, dann ist das für ihn ja vielleicht sogar oder für sie sogar eine Entlastung. Und das meine ich immer, da darf man ein gewisses Trainingsfleißkärtchen ziehen und vielleicht auch begreifen, dass eine gute Orientierung des Hundes am Menschen eine unglaublich gute Beschäftigungsmöglichkeit ist.
Absolut. Also
nicht erst, ne, wenn der Dummy fliegt, wenn der Longierkreis aufgebaut ist, wenn die Hürden und die Tunnel stehen, das ist ja immer das Bild der Beschäftigung, sondern tatsächlich zu sagen, die Orientierung in der Gruppe beschäftigt mich extrem, weil ich mich dabei konzentrieren muss. Also wer jemals mit anderen Menschen joggen geht, also ich gehe gerne joggen, aber ich mache es sehr, sehr gerne alleine, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Hunde dabei, die laufen auch mit und ich weiß, was ich von denen verlange, denn ich selber mag es nicht gerne, wenn ich mit anderen joggen gehe, dann muss man sich ständig auf das Tempo des anderen einstellen. Dann will der auch noch quatschen. Also wenn man denn schon zu zweit läuft, dann muss man ja auch noch reden. Und ich rede gerne, das merkt man hier auch. Aber es gibt Momente, wo ich das nicht so gerne tue. Und dann muss ich mich aber viel, viel mehr konzentrieren. Ich muss das Tempo des anderen mitgehen, dann bleibt er nur stehen, weil er sich die Schuhe binden muss. Dann, also man kann sich so ganzen Szenen vorstellen. Ich finde es viel, viel anstrengender, als wenn ich die gleiche Strecke alleine laufe.
Klar.
Und wenn man das so selber tatsächlich auch mal macht, das habe ich als Trainer auch mit Leuten schon gemacht, am Longierkreis, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, du unterschätzt, wie anstrengend das für deinen Hund ist, was du hier gerade tust, nämlich Orientierung am Menschen. Und habe den oder diejenige dann auch bewusst mal an die Leine genommen und gesagt, okay, dann spiele ich das mal mit dir durch, was du von deinem Hund verlangst. Und dann kam so nach anderthalb, zwei Minuten kam so ein White Flag hoch und sagt, boah, jetzt begreife ich erst, wie anstrengend das ist. Und ich glaube, dass viele Hunde sich gar nicht so anstrengen müssen im Dialog mit ihrem Menschen, sondern ganz häufig durch die Gegend laufen und so im letzten Moment über die Leine zurückgeholt oder festgehalten werden. Das ist für mich dann keine Leinenführigkeit. Das ist eine Abhaltevorrichtung. Und an der Stelle halte ich sie nicht für sinnig. Und dann bitte auch, wenn es so ist, dann lasst die Hunde am Geschirr, an einem gut sitzenden Geschirr. Dann könnt ihr gemeinsam Zughundesport machen, tagtäglich durch den Wald. Dann lasst den Hund führen und ihr folgt. Aber es lohnt sich, eigentlich mit dem Hund in Verbindung zu treten, über die Leinenführigkeit Orientierung herzustellen. Dann sind die sau beschäftigt und dann merkt man den noch an. Also von merkwürdigen Handlungen, die sie ja dann betreiben, dass sie plötzlich, ja, was macht ein junger Hund? Na, der wird im Zweifel mal in die Leine knabbern, der wird hochspringen, anspringen, vielleicht auch mit Anlauf. Na, und sie lassen sich was einfallen, weil sie vielleicht aber auch nicht mehr können, nicht weil sie uns ärgern wollen. Also vielleicht auch manchmal, es gibt auch Hunde, wo man den Eindruck hat, vielleicht würden sie uns ärgern, aber ich glaube, Jackson ist so ein Kandidat, der sagt dann, boah, jetzt muss ich aber einmal noch...
Jetzt reicht's, ich muss jetzt mal Dampf ablassen. Ja, ja tatsächlich. So.
Also springt und wird dynamisch. Das ist ja erstmal seine Idee, das auch kundzutun. Und das finde ich super. Also ich finde, wenn ein Hund das kann, dann kriegt man ja auch allmählich ein Gefühl dafür. Okay, wie viel kann ich ihm jetzt gerade zumuten? Oder wo muss ich jetzt tatsächlich dann im Nachgang, und das ist auch im didaktischen Aufbau so vorgesehen, also aus meiner Sicht zumindest in der Leinenführigkeit, im Anlernprozess bin ich sehr, sehr wohlwollend, formuliere, erkläre so gut wie möglich, dass er dem nachgehen kann. Und wenn er es unter guten Bedingungen, also ablenkungsfreier, gut leisten kann, dann muss ich natürlich in die Steigerung gehen und sagen, okay, was passiert jetzt, wenn wir entweder etwas verlängern, also intensiver werden in unserem Durchgang, weil es längeren Zeitraum angeht. Oder ich setze ganz bewusst einen stellvertretenden Konflikt. Ich lege Futter irgendwo aus und dann mal gucken, ob unsere Leinenführigkeit auch in reizvollen Situationen noch hält. Ja. Und da merkt man dann einigen Hunden an, dass sie zwar im Grundsatz gut zuhören können, orientiert sind, aber in dem Moment, wo ein Reiz da ist, dann muss ich jetzt erstmal zum Reiz hin.
Ja.
Und das kann man sich ja wunderbar ins Lerntagebuch schreiben, was ich auch jedem immer empfehle, wenn es um so Stufen geht, entweder selber gut abspeichern zu können im Kopf oder auch sich immer mal wieder ein paar Notizen zu machen. Okay, wenn ich eine Übung mehrfach hintereinander mache, dann kann ich es steigern, dann kann ich auch was mit reinbringen. Und dann merkt man, dass viele Hunde sagen, ach du, es ist viel wichtiger, mit dir im Gespräch zu bleiben, als jetzt dem Reiz nachzugehen. Aber es werden einige auch sagen, auch der Reiz ist so einladend, dass ich mal ganz kurz rausfliege. Und dann geht es um das Thema Intervention. Also auch zu sagen, okay, was würde dem Hund denn helfen, entweder gar nicht erst zu dem Reiz rauszugehen, also eventuell ja auch kurz hemmend zu sein, vielleicht sogar auch erstmal im Aufbau umlenken zu sein, nochmal zu sagen, hey, du bist gemeint, bleib mal hier bei mir, ohne sich überinteressant zu machen, aber noch mehr in Erinnerung zu bringen. Bis hin dann auch tatsächlich zu sagen, nee, zum äußeren Reiz gehst du nicht. Und da bin ich sehr, sehr fein in der Formulierung, du verlässt die Gemeinschaft nicht. Also es ist ein großer Unterschied. Also sage ich immer, tabuisiere ich den äußeren Reiz, sage immer, nee, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Oder wenn der Hund aus einem Gemeinschaftsbild, also wo man gemeinsam läuft, selbstständig rausgeht, auch zu sagen, nee, der selbstständige Austritt aus der Gemeinschaft wird sanktioniert. Und da kann man dem, glaube ich, ganz, ganz viel erklären, dass die Gemeinschaft oberste Priorität hat. Und selbst wenn eine Intervention kommt, ist sie nicht gegen ihn gerichtet. Denn das Anschlussverhalten, das dann im besten Fall passiert, will ich ja weiter verstärken. Und genau. wenn die das gut annehmen, also ein Grundsatzverständnis haben zu sagen, ey, ich habe Bock, ich habe mit Lust, mit Nicole was zu machen. Hm. Die Außenwelt ist natürlich reizvoll und interessant, das kann man auch verstehen. Also,
naja, die sollen ja auch die Außenwelt, also genau. Mit so einem kleinen Hund gehe ich jetzt ja nicht eine Dreiviertelstunde leinenführig durch die Gegend. Also das.
Ich finde auch gar nicht, also ich finde auch nicht mit einem erwachsenen Hund. Ich finde immer so, das ist immer, wie weit ist es leistbar und an welchen Stellen lasse ich auch mal ein Stück laufen. Wo merke ich, dass er gerade immer mehr Hilfestellungen braucht? Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass er nicht mehr leistungsfähig ist. Also
ja.
Und das, was man ja mit Pferden macht, das ist ja so erstaunlich. Also wenn man auf dem Pferd sitzt, dann kriegt man ja mit, wenn die nicht mehr sauber im Schritt, im Gangbild sind. Und dann kriegen sie durchaus nochmal ganz kurzen Oberschenkel, Unterschenkelberührung. Hey, ich werde mal wieder wach. Und dann laufen sie auch wieder konzentrierter. Und ähnlich ist es beim Hund, trotzdem ist es da schnell verpönt. Also eine Hilfestellung zu geben, finde ich überhaupt nicht dramatisch. Ich muss nur immer gucken, dass sie nicht dauerhaft und immer mehr werden, sondern ich ihn dahin bringe, dass er noch im leistungsfähigen Bereich ist. Und dann sind sie super. Die sind auch nachher platt. Also meine Hunde laufen viel orientiert. Und ich oute mich, ich mache jetzt nicht ständig irgendwelche Beschäftigungsnummern mit denen. Aber die laufen an vielen, vielen Stellen orientiert mit, kriegen aber auch ihre Freiräume da, wo sie sich bewegen können. Ich wohne ja in Köln, wo wir keine Brut- und Setzzeit haben, also nicht in dem klassischen Sinne. Mhm. Trotzdem gehen meine Hunde nicht ins Unterholz, weil ich finde, auch die Lebewesen da haben ein Anrecht darauf, auch in Ruhe gelassen zu werden. Ja, auch außerhalb der Brut- und Setzzeit. Aber sie dürfen trotzdem vorrennen, nach hinten rennen und den Raum auch nutzen auf freien Wiesen, dürfen sie auch Gas geben. Aber das ist anstrengend genug. Und wenn das sauber aufgebaut ist, und es geht nicht, die Lernkurve geht auch da nicht einfach gerade nach oben.
Nein.
Es gibt dann an einigen Tagen ist brillant und am anderen Tag denken wir so, puh, ich dachte, da wären wir jetzt schon ein Stück weiter. Aber es gehört mit dazu.
Aber wenn ich mir so den Sherlock angucke, der ja jetzt 7 Jahre alt ist und mit dem ich ja einen Leinenführigkeitsaufbau gemacht habe und wie orientiert der an mir ist. Die Leine ist das schmückende Beiwerk, aber ich kann das Ganze ja auch ohne Leine machen. Das ist so ein tolles Gefühl. Ich kann es nur allen raten, das zu machen, weil das einfach super cool ist.
Ja, schön. Also ich genieße es ja auch jeden Tag. Also und auch da, ne, gibt es schon mal das ein oder andere Gespräch, wo ich merke, da laden meine Hunde mich nochmal zu einem Individualgespräch ein. Und ich finde das eigentlich ein schönes Feedback. Also so im Tag, also im Laufe der Zeit geht ja auch manches wieder unter. Und wir haben ja 4 Hunde und die laufen dann in der Gruppe alle orientiert mit und dann merke ich aber, dass mal der eine oder die andere durchaus auch auch Ideen hat, die nicht nur kooperativ sind. Und das nehme ich dann erstmal zur Kenntnis. Und dann gibt es aber durchaus nochmal Verbindlichkeitsübungen im Häuslichen, auch nochmal eine saubere Orientierung an der Leine, weil ich glaube, ich bin im Alltag auch manchmal schludrig. Und dann kriegt man gerade doch nochmal einen Anruf, den man annimmt und bleibt nicht so ganz auch bei sich, meine ich gar nicht in der Kontrolle der Gruppe, aber nicht bei sich, sondern ist mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Und dann will ich natürlich trotzdem, dass sie mitlaufen. Aber es ist auch nicht immer einfach für die Hunde, ne? Wenn ich dann auch vielleicht dann so ein bisschen unvorhersehbar bin in meinen Bewegungen, weil ich völlig mit dem Kopf irgendwo anders bin. Dann ist es einmal der Appell an mich, auch wieder in die Klarheit zu kommen, Dinge auch mal vertagen zu können. Aber auch im Umgang mit den Hunden. Also dass die merken, okay, ich habe wahrgenommen, dass du nochmal Unterstützung brauchst, dass wir an manchen Stellen vielleicht auch nochmal miteinander drüber sprechen müssen.
Ja.
Und dann ist es toll, wenn man auf Grundlagen zurückgreifen kann. Das ist immer mein Appell. Höher, schneller, weiter. Mag sein, dass es viele favorisieren. Aber ich finde, in den Grundlagen sollte eine Stabilität sein. Und dazu gehört für mich Leinenführigkeit ganz, ganz oben an. Und deswegen war es mir auch so eine Herzensangelegenheit, das sowohl im zugewandten Hund schon mal im didaktischen Aufbau näher zu bringen, noch viel, viel mehr Grundlagen dazu zu erklären. Dann im Leinenführigkeitsbuch und in dem Online-Kurs geht es ja auch um das Thema Leinenführigkeit. Da drauf zu schauen, körpersprachlich arbeiten heißt auch gemeinsam durch den Alltag gehen. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und es ist mir dann immer so eine Freude, wenn ich so Videos von jungen Hunden sehe, wie sie auf einmal so konzentriert den Kopf nach oben gerichtet haben, den Menschen von oben nach unten betrachten. Das ist Bombe. Also so. Ja. Und dann stellt man eine kleine Kamera auf, damit man es auch selber sehen kann, weil das ja beim Körpersprachlichen immer ein bisschen schwierig ist, das dann sehen zu können. Aber das ist super. Und dann bin ich immer zuversichtlich. Also wenn ich eine Grundlage geschaffen habe, kann ich nach hinten hin, nach oben hin, ist da noch ganz viel möglich.
Und ich kann das wirklich nur jedem raten, denn wie du jetzt sagtest, im Alltag, wir begegnen 1,5 Millionen Hunden bei jedem Spaziergang bei uns in Kiel. Und Sherlock ist halt so ein Glotzer, der hat ja so stahlleuchtende Augen und wir werden regelmäßig angepöbelt von anderen Hunden und es ist einfach so ein gutes Gefühl, ihn dann ansprechen zu können. Er bleibt ansprechbar und wir laufen da souverän durch die Situation durch. Und der andere Hund eskaliert gerade an der Leine und ich sage, nee, du bleibst bei mir. Und das ist einfach ein tolles Gefühl.
Ja, voll gut. Voll gut.
Also insofern rate ich jedem, deinen Leinenführigkeitskurs zu machen.
Ja, also es gibt mit Sicherheit auch noch andere gute Sachen. Ich will ja gar nicht, ich bin ja immer sehr zurückhaltend, was so.
Ja, aber deswegen sage ich das ja.
Gut, ich nehme das sehr gerne.
In diesem Sinne, also es ist ein großes Thema, aber wir haben uns ja ein Zeitlimit gesetzt und ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen auch angesprochen. Wenn es euch gefällt, sagt es weiter hinaus, gebt uns eine Bewertung und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder zuhört.
Genau, tragt es nach außen und Fragen an uns heran. Bis dahin. Ciao,
ciao. Bis dann. Tschüss.